Vielen, vielen Dank an die großartige Band. Was war das für ein toller Song? Wir machen nochmal einen Applaus. So, jetzt darf ich den Sprecher des heutigen Tages vorstellen. Und ich dachte, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Ich erzähle euch drei Fakten. Zwei davon sind eine Lüge und eine davon ist die Wahrheit. Ich darf mal kurz lügen. Der erste Fakt ist, die Person ist einmal durch die Theorieprüfung geflogen. Der zweite Fakt ist, seine Frau Hannah hat ihn dazu gezwungen, seine langen Haare abzuschneiden. Und der dritte Fakt ist, er schaut nie oder selten die letzte Folge von einer Serie. Und damit heiße ich herzlich willkommen, unser Pastor in Ausbildung, Timothy Schmidt.
Yes. Vielen, vielen Dank. Herrlich, herzlich willkommen zu diesem genialen Gottesdienst. So schön, dass wir Sonntag feiern dürfen, oder? Hat irgendjemand Interesse an der Auflösung? Oder soll ich es irgendwie mitten in der Predigt einbauen, um zu checken, ob noch alle da sind? Nein, komm, ich mach's jetzt. Also ich will einen kurzen Stimmungsbild. Wer denkt, dass, was war das erste, die Theorieprüfung, dass ich durch die Theorieprüfung gefallen bin? Wer denkt es? Alles klar. Cool. Okay, nicht so viele. Das zweite, wer denkt, dass meine Frau mich gezwungen hat, meine langen, schönen Haare abzuschneiden? Oh, das werden mehr. Das werden mehr? Okay, okay. Und wer sagt, ich bin so ein komischer Typ, der die letzte Folge von der Serie nicht guckt? Ja, okay, okay. Ich löse es mal ganz schnell auf. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wenn ich mitten in einer Serie bin und ich die richtig gut finde, dann spare ich mir die letzte Folge auf. Ich denke mir so, boah, die letzte Folge, die gucke ich, wenn ich so Popcorn am Start habe und wenn ich so richtig bereit bin, diese Folge zu gucken. Und dann vergesse ich es voll oft. Und dann gibt es mindestens 4 Serien, wo ich die letzte Folge, so gefühlt die wichtigste, nicht gesehen habe. Aber nicht schlimm, vielleicht hole ich das irgendwann mal nach und weiß aber gar nicht mehr, um was es ging. Aber tatsächlich, die Wahrheit ist, ich gucke oftmals die letzte Folge nicht. Hey, ich will zu Beginn dieser Predigt will ich ein ganz, ganz großes Dankeschön ausrichten und zwar an die gesamte Gemeindeleitung, dass wir die Möglichkeit bekommen als Agents, als Jugend dieser Gemeinde so einen Gottesdienst zu veranstalten. Ich liebe es, dass wir eine Kirche von Generationen sind, dass wir gemeinsam unterwegs sein wollen und deswegen an die Gemeindeleitung ein herzliches Dank für das Vertrauen, für die Möglichkeit, es auch mal wilder werden zu lassen, dafür die Möglichkeit, dass so viele Jugendliche in jedem Bereich irgendwo unterwegs sind und einen Dienst ausprobieren, schnuppern können, auf einer anderen Art und Weise, wie es an einem normalen Sonntag passiert. Wollen wir der Gemeindeleitung kurz mal einen Applaus geben? Come on. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich dran denken werde, diesen Applaus zu machen. Hey, wir stehen gerade mitten in dieser Predigtserie Frischer Wind. Sag mal Frischer Wind. Auch im Livestream. Danke. Hey, wir stehen in dieser Predigtserie Frischer Wind, in der es darum geht, wir zielen so ein bisschen auf Pfingsten ab und wollen schauen, hey, wie können wir einen frischen Wind, wie können wir neu ein Leben mit dem Heiligen Geist erleben, ein neues Leben erfahren. Und wir haben die letzten 2 Predigten darüber gesprochen, wie ist es möglich, so das geistliche Fenster zu öffnen, um einen frischen Wind reinzulassen. In der letzten Woche ging es darum, wie ist es möglich, ein neues Leben zu starten mit dem Heiligen Geist an unserer Seite, mit Jesus an unserer Seite. Und ich will dich für heute ermutigen, dass du deinen Blog rausholst. Wenn du ein Erstbesucher bist, hast du ein paar Seiten in deinem Erstbesucherheftchen dabei, wo du mitschreiben kannst. Zur Not auch dein Handy, aber nur, wenn es im Flugmodus ist. Und dass du einfach mitschreibst heute, weil ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn wir eine Kultur des Mitschreibens haben, hey, das ist so ein Segen, wenn wir an das Thema zurückdenken, egal ob in der kleinen Gruppe oder wann auch immer, dass wir sagen, hey, da war doch mal das Thema. Ich will nochmal nachlesen und du hast die Möglichkeit, eine neue Erfahrung zu machen durch das, was du aufgeschrieben hast. Und wenn du mitschreibst, will ich dir den Predigttitel nennen. Er lautet In der Nähe Jesu. In der Nähe Jesu. Und bevor wir in unseren Text reingehen, will ich noch beten und dann starten wir gleich durch. Bist du bereit? Come on. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir dich ehren dürfen. Danke, dass wir dich erleben dürfen, dass du schon mächtig gewirkt hast und es jetzt auch noch tun möchtest. Herr, ich bete, dass jedes gesprochene Wort wirklich in die Herzen trifft. Heiliger Geist, dass du die Worte verwandelst und gebrauchst für jeden Einzelnen so, wie er es braucht. Ich bete, dass du heute dein Wort lebendig werden lässt für jeden Einzelnen und es uns zur Veränderung führt. In Jesu Namen. Amen. Let's go. Du darfst aufschlagen Johannes 12, die Verse 1-3 und wir wollen sie gemeinsam lesen. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Gastmahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Was eine geniale Bibelstelle, in die wir uns heute hineingeben werden, mit dem Thema in der Nähe Jesu. Ich will dir so ein bisschen den Kontext geben von dieser Bibelstelle. Diese Geschichte steht nämlich nicht nur in Johannes, sondern auch in Matthäus und Markus. Und mich begeistert es immer, wenn so ein und dieselbe Geschichte, gerade in den Evangelien, dieselbe Geschichte steht, aber mit einem anderen Blickwinkel, mit einem anderen Fokus. Und wir so sehen, dass da eine Ergänzung stattfindet. Nicht ein Gegeneinander, wie es viele ja auch behaupten, dass sie sich gegeneinander ausspielen, aber es eher viel mehr eine Ergänzung ist. Und das werden wir auch heute erleben zu dieser Geschichte. Die Geschichte ist so der Beginn der Passionswoche. Die Passionswoche ist die Woche, in der Jesus verraten wurde, in der er angeklagt wurde und schlussendlich auch ans Kreuz genagelt wurde. Und da vor all dem kam dieser Abend oder steht diese Stelle, die Salbung in Bethanien. Und in die wollen wir uns heute reinbegeben unter dem Motto frischer Wind. Und die Frage, die heute allem vorausgeht, wenn du mitschreibst, die Frage ist, wie kann ich den frischen Wind in der Nähe zu Jesus erleben? Wie kann ich den frischen Wind in der Nähe zu Jesus erleben? Und lass uns doch direkt starten mit dem ersten Punkt, der heißt Gemeinschaft mit ihm. Durch Gemeinschaft mit ihm. Wir wollen direkt reinschauen in Vers 2, da heißt es, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm am Tisch saßen. Und mich begeistert so sehr, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist, oder? Ein Gott, der deinen Namen kennt. Wusstest du das? Die Bibel spricht davon, dass Gott deinen Namen kennt. Dass er sogar weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und mich begeistert es. Und ich habe dir so ein Beispiel mitgebracht, was es heißt. Oder wie man es so ein bisschen vergleichen könnte, bloß nochmal in einem extremeren Maß. Es ist so, als würde heute Morgen dein Handy klingeln und unser Bundeskanzler Friedrich Merz ruft dich an und sagt, ey, ich bin gerade so hier Deutschland am Leiten und es sind so viele Probleme und Krisen und die Tankpreise und keine Ahnung. Aber wie geht's dir eigentlich? Erzähl mal, was war so Schönes in deiner Woche? Oder wo hast du vielleicht eine Herausforderung? Ich habe gerade extrem viel zu tun, aber erzähl mal, ich will mal hören. Oder als würde sich so die Zeitrechnung verändern und du machst den Briefkasten auf und du hast einen Brief von König David drin, aus dem Alten Testament. Und er schreibt dir, ey, weißt du, ich habe vor kurzem noch habe ich noch die Schafe gehütet, ich habe Bären bekämpft, ich habe Löwen bekämpft und jetzt bin ich auf einmal König von so einem Volk, muss dieses Volk irgendwie leiten, auch durch Kriege hindurch und so. Aber was beschäftigt dich eigentlich? Wo hast du gerade Probleme? Wo brauchst du Hilfe, Unterstützung? So und in einem viel extremeren Maß ist es, wenn wir davon hören, dass Gott sich Zeit für dich nimmt, dass er Gemeinschaft mit dir haben möchte, oder? Hey, wie krass ist es, dass Gott, der die Welt geschaffen hat, sagt, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Können wir da mal ein Amen dazu sagen? Come on, das ist doch der Hammer. Es ist der Hammer und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja klar, das muss man in der Kirche sagen, weil Kirche ist ja ein Ort der Hoffnung. Ja, aber ich kann dir auch sagen, dass die Bibel davon spricht, dass es Wahrheiten sind, dass es nicht nur ein Hoffnungsträger ist, sondern Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Naht euch Gott, so naht er sich zu euch, steht in Jakobus 4, Vers 8 oder Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Hey, das und viel, viel mehr Stellen in der Bibel gibt es, die davon sprechen, dass Gott selber aktiv wird und die Nähe, die Gemeinschaft zu uns sucht. Und weißt du, es wird im seltensten Fall wird es so sein, dass Jesus reinkommt, deine Zimmertür auftritt und sagt, so, jetzt haben wir Gemeinschaft. Im seltensten Fall. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber im seltensten Fall. Meistens ist es so, dass es, wie es wir in Offenbarung gelesen haben, dass es heißt, ich klopfe an und es liegt an dir. Machst du die Tür auf? Willst du Gemeinschaft haben oder nicht? Willst du wie Lazarus, wie wir es gerade gelesen haben, wie Lazarus dir Zeit nehmen, um bei Jesus zu sein? Willst du in die Gemeinschaft gehen mit Jesus? Und dieser erste Punkt, Gemeinschaft mit ihm, hilft uns, frischen Wind zu bekommen. Und mir war in der Vorbereitung so, als wären gute Gewohnheiten ein großer Schlüssel. So kleine Gewohnheiten mit einem großen Effekt. Kennst du das? Gewohnheiten helfen uns Menschen, Ziele zu erreichen. Gewohnheiten helfen uns, wenn wir Dinge etablieren, dass wir Ziele erreichen, dass wir das erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und gute Gewohnheiten, ich habe ein paar mitgebracht, die für unser Leben entscheidend sein können. Vielleicht ist es für dich dran, dass du mit der Gewohnheit startest, jeden Morgen und jeden Abend Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich spreche nicht davon, dass du sagst, eine Stunde Lobpreis und Schakalaka und jetzt geht's ab. Ich spreche davon, dass du deinen Wecker vielleicht 5 Minuten vorstellst und sagst, die ersten 5 Minuten meines Tages, die gebe ich Gott. Du kannst darin einen Vers lesen, du kannst ein Kapitel lesen, du kannst ihm einfach den Tag hingeben im Gebet, du kannst einfach Zeit mit ihm haben, Lobpreismusik anmachen, du kannst den Tag mit ihm starten. Das wäre eine sehr, sehr starke Gewohnheit für dein Leben. Du kannst aber auch sagen, eine gute Gewohnheit ist vielleicht auch für dich, dass du regelmäßig den Gottesdienst besuchst. Dass du dir vielleicht eine Kleingruppe suchst, wie wir es vorhin gehört haben, und sagst, hey, ich bin regelmäßig Teil davon und ich teile Leben und ich höre vom Leben anderer. Für dich kann eine gute Gewohnheit sein, vor dem Essen zu beten, auf dem Weg zur Arbeit zu beten. Wenn du dich mit deinen Eltern, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinem Chef gestritten hast und in einem Konflikt stehst, dass du dann sagst, Jesus, ich gehe jetzt nicht ins Lästern, ich suche nicht den erstbesten Kollegen und kotze mich aus, sondern ich suche deine Nähe. Ich suche deine Gegenwart. Vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Wochen, hatte ich so einen Moment, da hat sich so angefühlt, als würde ziemlich viel irgendwie auf mich einprasseln. Ich war so ziemlich frustriert von mir selber, ich war frustriert von Menschen, von Aufgaben, ich war frustriert über einiges und ich wusste, heute Abend steht noch ein Termin an und ich war so richtig am liebsten heimfahren und fertig, Tag sein lassen, oder? Kennt es irgendjemand da, der das kennt? Okay, gut, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht, gut. Und ich hatte so einen Moment, ich war so frustriert und meine Frau und ich, Hannah, wir mussten ein bisschen was besprechen miteinander, wir haben telefoniert oder geschrieben, ich weiß es nicht. Und ich habe ihr das Leid geklagt und ich habe gesagt, boah, ich bin so frustriert gerade. Mich nervt das und das und alles ist irgendwie gerade komisch und doof. Und dann hat sie was gesagt, wo ich, kennt ihr das, wenn die Frau was sagt und du dir so denkst, sie hat recht. Kennst du das? So einen Moment hatte ich und sie hat gesagt, hey, ich weiß, ich kenne deinen Zeitplan, aber ich glaube, es ist für dich dran, jetzt in die Ruhe zu gehen. Ich glaube, es ist für dich jetzt dran, dass du die ganze Sache vor Gott ablegst. Aber wärst du in meiner Situation? Ich würde gerne sehen, wie du reagieren würdest. So diese Gedanken, ne? Kennst du? Aber ich wusste, dass sie recht hat. Ich wusste, dass sie recht hat mit dem, was sie sagt. Und ich war so, okay, stimmt. Vor heute Abend, ich muss in diese Ruhe gehen. Und ich habe mir einen Moment genommen und mein Zeitplan war sehr straff. Ich habe mir ein paar Minuten Zeit genommen und habe gesagt, Gott, du siehst die Situation und du siehst die Menschen und du siehst mich und ich will es dir hingeben. Und weißt du, was passiert ist? Die Situation hat sich nicht verändert. Aber ich habe mich verändert. Ich habe gemerkt, wie in mir was verändert wurde, wie ich gemerkt habe, wie Frust geht, wie ich gemerkt habe, hey Gott, du stellst dich gerade zu mir. Ich merke gerade, wie du mich erfüllst. Die Situation war die gleiche. Ich hatte immer noch einen Termin abends, ich hatte immer noch dieselbe Herausforderung, aber mein Herz wurde so leicht und ich konnte so richtig mit einem neuen Blick reingehen und ich konnte sagen, okay Gott, in all dem Frust, du bist trotzdem König, es gibt nichts, was dich irgendwie erschüttert und ich konnte einfach in der Entspannung annehmen, was er für mich hat durch einen guten Rat und dadurch, dass ich gesagt habe, Gott, ich priorisiere die Gemeinschaft mit dir. So stark. Come on. Eine gute Gewohnheit für dich kann sein, dass du das, was du täglich mit dir rumschleppst, zum Guten gebrauchst, dass du dein Handy nimmst und sagst, ich mache mir eine Erinnerung einmal in der Woche, einmal am Tag, kommt eine Mitteilung, gute Gewohnheiten, in Klammern Zeit mit Gott. Es kann sein, dass du für dich dran ist, dass du eine gute Gewohnheit pflegst, Zeit mit Freunden zu verbringen, die Jesus lieben, die den Glauben teilen. Und hör zu, ich sage nicht, dass du nur noch Zeit mit Leuten verbringen sollst, die den Glauben teilen. Aber entscheidend ist, wer ist in deinem Umfeld? Hey, ich bin so dankbar für meine Familie. Ich liebe meine Familie. Ich bin so dankbar für meine Eltern, die uns von klein auf beigebracht haben, was es heißt, einen lebendigen Glauben vorzuleben. Ich bin so dankbar dafür, dass das für uns normal ist und dass wir, wenn wir zusammenkommen, was leider viel zu selten vorkommt, dass der Glaube immer wieder Thema ist. Ich liebe es, dass irgendwie zwischen Gesprächen von Autos, Kaffee, Rezepte, Pizzaofen, keine Ahnung, dass in den all den Gesprächen immer wieder auch der Glaube mit einfließt. Und dann fangen wir an, über verschiedene Worship-Strategien zu sprechen oder was wir mit Jesus erlebt haben. Und das ist der Hammer, ich liebe das. Und vor ein paar Monaten war es so, dass wir uns als Familie getroffen haben und richtig schön gefeiert haben. Und so am Ende des Abends hat einer meiner Brüder gesagt, hey Familie, wisst ihr, ich stecke gerade in der und der Situation, so und so geht's mir, können wir zusammen beten. Ey, und ich weiß nicht, ob ich noch bis drei zählen könnte, und wir waren schon voll im Gebet. Wir haben direkt angefangen, wir sind aufgestanden und haben direkt angefangen zu beten. Wir haben gesagt, hey, wir stehen gemeinsam in dieser Schwierigkeit, stehen wir zusammen als Familie und wir beten und wir setzen Gott auf den Thron und wir sagen, hey Gott, dir sei alle Ehre, und wir stellen uns in eine Reihe. Weißt du, nicht er steht alleine in dem Kampf, sondern wir stellen uns in eine Reihe und wir beten füreinander, wir beten für Durchbruch. Einer von uns hat sich ans Klavier gesetzt, wir haben einen Worship-Song gesungen und wir haben so richtig erlebt, wie so Himmel auf Erde geschehen ist. Kennst du diesen Moment, wo du so spürst, Himmel trifft gerade auf Erde? Und es war genau so ein Moment, wie wir zu Hause im Wohnzimmer meiner Eltern waren und gemerkt haben, Himmel trifft auf Erde, und wir stellen uns eins und wir merken, da passiert was in der unsichtbaren Welt. Die Situation hat sich auch da nicht sofort verändert, aber wir haben erlebt, wie Gottes Geist reinkommt, wie Ermutigung reinkommt und wie das ein starker Moment war. Was ich dir damit sagen will, ist, hey, wo sind die Leute in deinem Umfeld, mit denen du Leben teilst, wo du Gemeinschaft mit Gott hast, mit denen du aber auch teilst, Gemeinschaft zusammen mit Gott zu haben? Hey, das ist so entscheidend, was für ein Umfeld du hast, und es beschränkt sich nicht auf deine Familie, wenn du jetzt denkst, du hast das so nicht erlebt. Hey, deine Kleingruppe kann genauso funktionieren. Dein Dreamteam, deine Menschen um dich herum kann genauso funktionieren. Amen. Der zweite Punkt, wenn du mitschreibst, heißt, durch den Dienst an Jesus. Durch den Dienst an Jesus. Wie kannst du einen frischen Wind erleben durch den Dienst an Jesus? Vers 2 geht nämlich weiter mit, dort machten sie ihm ein Mahl, und Martha diente bei Tisch. Ich bin so glücklich darüber, dass Gott jeden Einzelnen von uns so individuell gemacht hat, oder? Dass er jedem Einzelnen so besonders geschaffen hat. Einer unserer Visionspunkte heißt auch, wir wünschen uns, dass Menschen ihre Begabung entdecken. Und so hat Gott jedem Einzelnen von uns Potenziale, Fähigkeiten, Interessen, Gaben, was auch immer hineingelegt, die es wert sind, dass sie ausgelebt werden. Die es wert sind, sogar für ein höheres Ziel ausgelebt zu werden. Pastor Theo Ehemann, ein befreundeter Pastor, war vor ein paar Wochen hier und hat einen Satz gesagt, der hat sich so eingebrannt. Dein Potenzial ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Komm mal, ich will ihn nochmal lesen, der ist so gut. Dein Potenzial ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Ich möchte ein bisschen provokant heute fragen, wenn wir davon sprechen, dass wir Jesus dienen wollen. Hey, willst du jemand sein, der nur konsumiert und vom Dienst anderer lebt? Dass du davon lebst, dass Menschen sich hier rein investieren an einem Sonntag oder unter der Woche. Willst du davon leben und nur konsumieren, dass dein Kleingruppenleiter sich immer wieder vorbereitet, seine Wohnung vorbereitet, dass du gemütlich reinkommen kannst? Willst du jemand sein, der nur konsumiert, nur annimmt, wenn der Tisch gedeckt ist und alles vorbereitet ist? Oder willst du Teil davon sein? Willst du mitgestalten, mitkreieren, was Neues hineingeben, einen neuen Blick? Weil du bist anders als dein Kleingruppenleiter. Du bist anders als die, die hier einen Dienst machen. Und Gott will dich gebrauchen für diesen Dienst. Gott will dich hier reinstellen, dass du aus Dankbarkeit zurückgeben kannst. Das, was Martha hier tat, sie hat gedient aus Dankbarkeit. Und mit deinem Dienst an Jesus und an den Menschen bist du ein Werkzeug, welches Teil davon ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ja, und wie genial ist das denn? Egal, was für einen Job du hast, egal, wo du gerade stehst oder was du machst, hey, führ dir mal vor Augen, du bist ein Werkzeug, was dazu gebraucht wird, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist doch crazy, oder? Das ist doch verrückt. Lass uns das gebrauchen, lass uns Menschen dienen und Jesus dienen, damit sie ihn kennenlernen können. Und es kann sein, dass es im Gottesdienst passiert, unter der Woche, durch deine Kleingruppe, durch dein Dreamteam, durch die Art, wie du dein Unternehmen führst, durch die Art, wie du mit deinen Kollegen sprichst. Der Dienst an Jesus und der Dienst an Menschen ist so individuell. Und ich will dich einladen, dass du Gott damit hineingibst und sagst, Gott, zeig mir, wo mein Platz ist. Zeig mir, wo mein Dienst ist. Und wenn du diesen Vers oder diese Geschichte in den anderen Evangelien liest, dann wird dir auffallen, dass sie benennen, wo sie sich getroffen haben. Und zwar trafen sich die Jünger und die anderen Gäste nicht bei Martha zu Hause, sondern im Haus von Simon dem Aussätzigen. Und mich hat es so begeistert, und ich glaube, dass ich dir heute die Frage stellen möchte, wo ruft Gott dich vielleicht in einen Dienst, der nicht in deinem Zuhause ist, bildlich gesprochen, der nicht in dem gewohnten Umfeld ist, der nicht in deinem gewohnten Dienst ist, der nicht in deinem gewohnten Umkreis ist, sondern wo ruft er dich und sagt, hey, hier ist ein anderes Haus, hier darfst du auch dienen. Martha, für sie war es selbstverständlich, im Haus von jemand anderem zu dienen. Und vielleicht ruft dich Gott heute hinein und sagt, es ist was Neues für dich dran. Lass uns an Gottes Herz dran sein und immer wieder sagen, Gott, bin ich immer noch an dem Ort, wo du mich gerufen hast? Bin ich immer noch hier, wo du mich gesetzt hast? Raus aus dem Gewohnten hinein in das, was Gott tun möchte. Amen. Come on. Die Nähe zu Jesus können wir erleben durch Gemeinschaft mit ihm, durch den Dienst an ihm oder auch drittens durch wahre Anbetung eines dankbaren Herzens. Da möchte ich in Vers 3 springen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Was Maria hier tat, ist, sie brachte ihm wahre Anbetung dar. Und vielleicht fragst du dich, warum sie ausgerechnet die Füße gesalbt hat. Und dazu werden wir gleich noch kommen. Aber ich will dir schon mal den Kontext davon geben. Es war gesellschaftlich völlig normal, dass ein Gast oder ein Ehrengast gesalbt wurde. Aber halt auf dem Haupt, nicht die Füße. Und warum diese Füße so eine besondere Bedeutung haben, wie gesagt, halt noch einen Moment aus. Wir werden gleich drauf zu sprechen kommen. Ich will dir kurz erklären, warum dieses Öl so eine besondere Bedeutung hierin hat. Das Öl war nämlich in einer Alabasterflasche, lesen wir. Und eine Alabasterflasche ist eine Flasche aus einem ganz besonderen Gegenstand. Das ist nämlich ein ganz besonderes marmorartiges Gips. Und es war so, dass wenn du an den Inhalt kommen wolltest, musstest du dieses Fläschchen brechen. Also quasi kaputt machen. Es gab keinen Schraubverschluss, keine Lasche, kein irgendwas, sondern um an den Inhalt zu kommen, musstest du das Fläschchen aufbrechen. Und wenn du das gemacht hast, wenn du dieses Alabasterfläschchen geöffnet, also gebrochen hast, dann war dir eines klar, all in. Du hast es nicht aufgebrochen, um nur einen Tropfen rauszugeben, sondern du hast es aufgebrochen, wenn du wusstest, ich gebe alles. Ich gebe alles davon, ich schütte alles davon aus, weil aufbewahren konntest du das nicht mehr. Nichts sparen, nichts zurückhalten, sondern all in. Und um dir den Wert ein bisschen näher zu bringen, was der Wert von diesem Öl war, von dieser Nade, von dieser echten Nade, das war ungefähr ein Jahres- oder anderthalb Jahresgehälter in der damaligen Zeit. Heute umgerechnet wären das ungefähr so 30.000 bis 40.000 Euro. Und ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht, die du hinter mir siehst, um dir das ein bisschen zu veranschaulichen, wie hoch der Wert war. Es wären circa 200 Taylor Swift Konzerttickets. Oder 101 Jahre Spotify Premium und Netflix Abo. Oder auch 16.000 Cappuccini im Coffee X. Und du siehst, wie das aussehen würde. 16.000 und noch höher. Also es wäre eine ganz schöne Menge. Spaß beiseite, aber es soll dir so ein bisschen helfen, dir eine Vorstellung davon zu machen, was in diesen kleinen Fläschchen Öl drin war. Ich glaube, das war von Maria irgendwie so ihre Vorsorge. So das Letzte für schlechte Zeiten. Vielleicht ihre Rente, vielleicht irgendwas fürs hohe Alter. Das letzte bisschen, was sie sich sparen wollte. Und jetzt führ dir mal vor Augen, dass sie alles das gegeben hat. Alles das für einen Moment. Und das Ganze diente zu einem besonderen Ausdruck, zu einem besonderen Ausdruck von Liebe, von Demut, von Dankbarkeit. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, du willst frischen Wind in deinem Leben? Du willst frischen Wind in deinem Leben? Ich will dir eine Gegenfrage stellen. Was willst du Gott hingeben als dein Öl, was so wertvoll ist wie das, was Maria gegeben hat? Was willst du Gott hingeben als dein Öl, was du gesagt hast, hey, das halte ich vielleicht zurück, das ist vielleicht für mich, ja, das ist halt so eine schlechte Angewohnheit von mir, ja, das ist vielleicht eine Geschichte aus meiner Vergangenheit, die ich begraben lasse, das ist vielleicht mein letztes bisschen, woran ich mich an mein altes Leben hänge. Was ist dieses Öl, was du Gott bringen möchtest? Und wenn du dir diesen Vers nochmal anschaust, dann fällt dir eine Sache auf, wie detailliert Johannes ist. Und ich glaube, dass es zu einem bestimmten Grund ist. Er schreibt nämlich, sie brachte ihm unverfälschte, kostbare Nade. Das heißt also, es gab auch verfälschte unechte Nade. Es gab ein unechtes Öl, ein wertloses Öl. Und in der Vorbereitung war es so, als hätte Gott gesprochen und ich möchte dem einfach folgen, was er gesagt hat. Und wo hast du vielleicht einen Moment gehabt, wo du sagst, hey Gott, ich gebe dir die Sachen hin. Ich gebe dir die und die Sache, ich gebe dir den und den Punkt ab. Aber es war nicht echt. Aber es war unecht. Es war nicht kostbar. Wo hast du Gott was abgegeben, weil es vielleicht dein ganzes Umfeld gerade gemacht hat? An so einem Worship-Abend und jeder bringt irgendwas und jeder gibt ab und du merkst, die Leute sind gerade in Kontakt mit Jesus und du sagst, ja okay, ich will auch Teil davon sein, also gebe ich halt irgendwas ab, aber halt nicht wirklich. Aber halt nicht echt. Oder vielleicht auch nicht das, wo du merkst, wo Gott dich ruft und sagt, ich will aber das. Wo ruft dich Gott? Und wo sagt er, bring mir das Echte, das Unverfälschte, das Kostbare? Und wir kommen zum Ende mit diesem letzten Teil des Verses, das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Das Haus wurde erfüllt vom Duft des Öls. Maria brachte ihm wahre Anbetung, echte Anbetung, indem sie dieses Fläschchen ausgegossen hat. Und dort, wo Jesus ehrlich angebetet wird, dort wird der Raum erfüllt sein von dem Duft der Anbetung. Dort, wo wahre Anbetung in deinem persönlichen Leben stattfindet, dort wird der Raum erfüllt sein vom Raum, vom Duft der Anbetung. Du merkst, das ist eine bildliche Sprache. Ich will dir sagen, dort, wo du Gott wahr anbetest, wo du sagst, Jesus, ich gebe dir alles hin und ich bringe dir wahre Anbetung, hey, das wird einen Einfluss haben auf den Raum, in dem du bist. Das wird dich verändern und dieser Duft, der ist, hast du schon mal erlebt, dass jemand in den Raum reinkommt und gut riecht? Oder umgekehrt schlecht riecht? Hast du schon mal erlebt? Hey, genau so ist es. Wenn wir wahre Anbetung suchen und wirklich Jesus anbeten, ihm alles hingeben, hey, dann wird es so sein, dass unser Umfeld das bemerken wird. Es wird so sein und ich bin überzeugt, es wird nicht nur der Raum sein, der erfüllt wird vom Duft. Es wird nicht nur das Haus sein. Es wird deine Arbeit sein. Es wird dein Verein sein. Es wird deine Freundesgruppe sein. Es wird deine Verwandtschaft sein. Es geht in deine Familie hinein. Es geht in jeden Bereich deines Lebens. Dort, wo wahre Anbetung stattfindet, hey, dort geht es in den Bereich, dass Menschen das erfahren werden. Sie werden es merken und sagen, hey, du riechst anders. Du trägst einen anderen Duft. Hey, ich glaube, dass dort, wo wahre Anbetung stattfindet, dass das der Schlüssel ist für wahre Beziehung. Dort, wo wahre Anbetung ist, wird wahre Beziehung sein. Und weißt du, die Bibel verwendet im Urtext verschiedene Wörter für Anbetung und für Lobpreis. Da sind wir im Deutschen so ein bisschen beschränkt mit den zwei Wörtern. Aber die Bibel spricht immer wieder von Handlungen, die hinter diesem Wort stehen. Da heißt es zum Beispiel Anbetung, indem die Arme emporgehoben werden. Anbetung, in dem vor Jesus getanzt wird. Anbetung, in dem vor ihm gekniet wird, wie vor einem König. Anbetung in der echtesten Form, nicht nur in Wort, nicht nur in Gedanken, nicht nur im Herzen, sondern auch im Ausdruck meines Körpers. Und ich glaube, dass hier Menschen sind, die beten mit echtem Herzen an. Die beten, auch wenn wir hier, lass uns dieses Beispiel von Lobpreis im Musikbereich nehmen, wenn wir Lobpreis machen, die beten mit echtem Herzen an, bin ich überzeugt von. Aber ich glaube, dass Gott heute rufen möchte und sagen möchte, hey, wie wär's, wenn dieser Ausdruck sich auch in deinem Körper widerspiegelt, indem du die Hände hebst, indem du klatschst, indem du jubelst, indem du tanzt, indem du dich verbeugst, indem du Gott alle Ehre gibst mit deinem Leben. Wie wär's, wenn das heute dein Aufruf ist? Diese Worte, sie haben so einen Einfluss auf die Handlung im Lobpreis. Und weißt du, so viele Menschen haben sich vor Jesus hingeschmissen und haben gesagt, Jesus, hier ist meine Krankheit, bitte heile mich. Jesus, hier ist meine Not, bitte heile mich. Bitte begegne ihr. Sie haben sich vor ihm hingeschmissen und waren vor ihm. Aber weißt du, was Maria gemacht hat? Maria ist zu ihm gegangen, hat sich vor ihm verneigt. Aus Dankbarkeit. Um ihn groß zu machen, um ihn zu ehren und zu sagen, Jesus, du bist alles für mich. Du bist Ich will dich ehren, ich will demütig vor dir sein. Ich komme nicht mit einer Not, ich komme nicht, damit du mich segnest, sondern ich komme, weil ich dich ehren möchte. Und jetzt kommen wir an den Punkt, warum salbte sie die Füße? Weil sie all das, ihrer Anbetung, den größtmöglichen Ausdruck gegeben hat, indem sie auf die Knie gegangen ist, in die niedrigste Position und gesagt hat, Jesus, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, dem wertvollsten, was ich habe, komme ich vor dich und ich will es dir geben als mein lebendiges Opfer. Ich will es dir geben und ich will dich ehren. Und wie wäre es, wenn das in unserem Leben passiert? Dass da, wo wir Gott ehren, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, dass wir mit allem, was wir sind, ihm wahre Anbetung bringen. Auch mit unserem Körper, indem wir uns hinknien und sagen, Jesus, du bist alles für mich. Ich breche auf und ich gieße verschwenderisch alles aus. Du musst dir vorstellen, es waren circa 300 bis 400 Milliliter in diesem Fläschchen. Und das goss sie aus im Übermaß. Im Übermaß. Und sie trocknete es mit ihren Haaren auf, weil es wahrscheinlich überall hingeflossen ist. Wie wär's, wenn du in deinem Leben zu dem Punkt kommst, einen frischen Wind zu erleben, weil du Jesus wahre Anbetung bringst? Mit dem, wo er dich vielleicht schon gerufen hat oder heute Morgen ruft und sagt, diesen einen Punkt, gib ihn mir. Wir lesen in den folgenden Versen, dass die Jünger sehr empört darüber waren, was Maria gemacht hat. Und ich meine, man kann es verstehen, oder? Sie sagen, hey, das ganze Geld hätte man verkaufen und nehmen können und man hätte mit dem Geld die Armen versorgen können. Und Jesus ist so cool. Jesus sagt, ja, stimmt, aber nicht heute. Sie hat es genau richtig gemacht. Dort, wo du Momente der wahren Anbetung haben wirst, bei dir zu Hause, dort, wo dich keiner sieht, wo du alleine mit Jesus bist und die Menschen diesen Duft wahrnehmen werden in deinem Umfeld, ich glaube, dass Menschen da sein werden und vielleicht hast du es schon erlebt, die sagen, hä? Das, was du da tust, ist doch Verschwendung. Komm, sind wir mal ehrlich. Jeden Sonntag in die Kirche, das ist doch Verschwendung. Jeden Mittwoch kannst du nicht mitkommen, wenn wir uns treffen, weil du in eine Kleingruppe gehst. Das ist doch Verschwendung. Deinen Dienst in der Gemeinde tun und da deine Zeit hinein investieren, das ist doch Verschwendung. Dein Glauben leben, okay, Glaube bringt Hoffnung, okay, ist noch nett, aber muss es so extrem sein, das ist doch Verschwendung. Dass du früher aufstehst, um deinen Glauben auszuleben, das ist doch alles Verschwendung. Weißt du, was ich glaube? In genau diesen Momenten will Jesus uns noch mehr denn je begegnen. Weißt du warum? Weil er so verschwenderisch mit sich selber war. Er war verschwenderisch mit seinem Blut. Er war verschwenderisch und hat alles hingegeben. Hörst du, alles hingegeben. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich lasse mein Leben für das Leben anderer. Er war verschwenderisch mit seinem Blut. Und guck mal, wenn Jesus verschwenderisch mit seinem Blut war, wie wäre es, wenn wir anfangen, ein verschwenderisches Leben in der Anbetung Gottes zu leben? Ein verschwenderisches Leben in der Gemeinschaft mit ihm, mit allem, was dazugehört, mit der Zeit mit ihm, im Dienst mit ihm, in der Anbetung mit ihm. Wenn ich verschwenderisch werde mit meinem Öl, wenn ich verschwenderisch werde mit dem, was ich ihm geben würde. Frischen Wind, den erlebst du dort, wenn wir in der Nähe zu Jesus sind, wenn wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, wenn wir ihm dienen und ihm wahre Anbetung bringen. Und weißt du, Jesus war so großzügig, verschwenderisch mit seinem Blut. Wie wäre es, wenn wir heute anfangen und sagen, Jesus, ich will verschwenderisch mit dem Kostbarsten, was ich habe, leben, damit du es gebrauchst zu was Größerem. Damit ich es nicht für mich behalte, nicht für meine Vorsorge oder was auch immer, sondern damit du es gebrauchst und mit Menschen dich kennenlernen. Komm, Gospelhaus, lass uns doch mal gemeinsam aufstehen, wenn es dir möglich ist. Denn ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo Jesus dir ganz persönlich begegnen möchte. Ich will dich kurz mit hineinnehmen, was am Ende dieser Passionswoche geschehen ist. Es war so, dass Jesus angeklagt wurde und dass er ans Kreuz geschlagen wurde. Und das nicht, weil er irgendwie schuldig war, sondern gerade im Gegenteil. Jesus ist Gottes Sohn und wurde auf diese Welt geschickt. Und er hat gesagt, ja, okay, ich gehe auf diese Welt und ich lebe auf dieser Welt und ich möchte den Menschen von der besten Nachricht dieser Welt erzählen, die es heißt, durch mich, durch Jesus gibt es diesen Weg in die Ewigkeit. Und das hat er getan und er wurde verurteilt und er ist ans Kreuz gegangen und er ist nicht nur so ans Kreuz gegangen, sondern er hat, sein Wort schreibt, dass er mit all unserer Schuld, mit all unserer Sünde, mit allem, was uns trennt von Gott und uns, ist er ans Kreuz gegangen, damit wir es nicht müssen. Und guck mal, was dort passiert ist, ist, dass der Vorhang zerrissen ist. Vorhang zerrissen bedeutet, da war eine Trennung zwischen Gott und zwischen mir. Zwischen Gott und zwischen dir. Und diese Trennung, die ist nicht mehr. Warum? Weil Jesus sein Blut verschwenderisch für dich vergossen hat. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Jesus kommt nicht und sagt, ich trete deine Tür ein und ich will jetzt mit dir in Beziehung leben, sondern er sagt, hey, das habe ich schon für dich getan. Ich habe mein Blut schon vergossen. Jetzt liegt es an dir, diese Einladung anzunehmen oder nicht. Lass uns doch mal gemeinsam die Augen schließen. Wir wollen einfach so einen Moment kreieren der Privatsphäre, weil es geht gerade nicht um irgendeine Zahl. Es geht gerade nicht um irgendwas, was hier vorne passiert oder was auch immer. Es ist gerade ein Moment für dich. Auch wenn du es nicht kennst und es vielleicht alles neu und viel für dich ist, lass uns diesen Schritt gemeinsam gehen. Ich möchte dir nochmal sagen, Jesus ist diesen Schritt gegangen für dich, für dein Leben. Um jede Schuld, jede Trennung, jeden Schmerz aus seinem Leben entgegenzunehmen. Und ich möchte gleich von drei runterzählen. Und wenn wir bei eins angekommen sind, kannst du kurz deine Hand melden, wenn du sagst, heute ist der Tag, wo ich mein Leben in Jesu Hände geben möchte, wo ich ein Ja finden möchte auf die Anfrage Jesu. Drei, Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. Zwei, er ist hier, er klopft an deine Tür und er wartet, dass du ihm auftust. Und eins, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Wenn du heute dein Leben Jesus geben möchtest, dann streck doch jetzt deine Hand, dass ich weiß, für wen ich beten darf. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, danke. Wenn du hier bist, dein Leben in Jesu Hände geben möchtest, jetzt ist die Möglichkeit da. Dankeschön. Es sind so viele Hände oben. Danke, dürft die Hände wieder runternehmen. Ich bin so dankbar für das, was Gott gerade tut. Er ist gerade mächtig am Wirken hier in diesem Raum. Und wir wollen jetzt eins tun. Wir wollen gemeinsam ein Gebet der Übergabe sprechen. Das tun wir als gesamte Church, einfach um die zu unterstützen, die das heute zum ersten Mal machen oder erneut tun, um sie zu unterstützen. Weil was passiert ist, dass dein Leben jetzt in die Hände Jesus gegeben werden und wir das gemeinsam feiern werden. Wollen wir das gemeinsam beten? Komm, ich mache mich zum Sprecher. Danke, Jesus, für mein Leben. Ich lade dich ein, Herr in meinem Leben zu sein. Heute gebe ich dir mein Leben. Vergib mir all meine Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist und dass ich jetzt mit dir in Freiheit leben darf. Jesus, ich sage Ja zu dir. Ich möchte in deiner Nähe leben. Amen, Amen, Amen. Hey, weißt du, was gerade passiert ist? Menschen haben sich gerade entschieden, ein neues Leben in der Gegenwart Jesu zu leben. Und weißt du was? Das ist das Beste, was auf dieser Welt geschehen kann. Und der Himmel rastet gerade aus. Also lass uns doch mal einen Applaus geben. Es ist Jesus, er macht's möglich. Lass uns doch mal Gott einen Applaus geben. Come on, lass uns laut werden. Danke, Jesus.